Heute Morgen, wir wollen Gottes Wort lernen, sehen, was im Wort Gottes steht. Heute kommen die kleinen Propheten meiner Meinung nach dran und ich darf jetzt meine Frau bitten, wo steckt sie? Nach vorne zu kommen und uns aus dem Wort Gottes das zu zeigen, was wir lernen können in der Sonntagsschule oder Gemeindebibelschule oder wie man das Ding auch immer nennen möchte. Gott möge dich segnen.
Aber Jesaja ist kein kleiner Prophet, sondern ein großer. Also ich mache ganz schnell durch. Es geht mir heute um die Botschaft, die im Buch Jesaja steckt. Also nicht das ganze Buch Jesaja, sondern die Botschaft, die Gott sagen will. Ich hatte letzten Sonntag erwähnt, dass die Propheten manchmal nur die Spitzen sehen, aus ganz verschiedenen Zeiten. Wie ein Gebirge sehen sie das, was geschieht. Und ich möchte euch jetzt auffordern, mitzudenken. Ist das, was ich jetzt erzähle von der Botschaft, schon passiert? Ist das, was ich jetzt sage, gerade jetzt im Geschehen? Oder ist das, was ich von Jesajas Botschaft bringe, noch in weiter, weiter Ferne? Und zwar, wichtige Botschaften sind zum ersten Mal, ich sage jetzt nicht immer, wo das steht, in welchem Kapitel. Ich sage jetzt nur, damit es schnell geht, die Dinge, die angesprochen sind. Im ganzen Buch Jesaja ist ein Wehruf Gottes an die abgefallenen Kinder Gottes. Der Tag des Herrn wird immer wieder erwähnt und der Tag des Herrn heißt, es ist der Gerichtstag. Der Tag des Herrn ist gleich Gerichtstag und zwar Gericht über alles Hohe, über alles Stolze. Dann kommt immer wieder vor, der Mensch ist nur ein Lufthauch. Und das kommt nicht einmal vor, sondern auch in anderen Gebieten in der Bibel, dass der Mensch sich ja nichts einbildet. Der Mensch ist nur ein Lufthauch. Dann Wunderzeichen Gottes. Ich habe mir oft überlegt, im Neuen Testament kommt viel von den Zeichen. Was sind denn so Zeichen Gottes? Wunderzeichen Gottes. Und da steht es, eine Wunderzeichen Gottes ist die Maria, denn es heißt da, eine Jungfrau wird schwanger. Das ist ein Wunderzeichen. Dann auch im Jesaja hier, die Menschenfurcht wird vom Herrn bestraft. Also es ist wie ein Gebot, so wie es heißt im Neuen Testament, freut euch im Herrn alle Wege, so heißt es im Alten Testament, Menschenfurcht, wer Menschen fürchtet, mehr fürchtet als Gott, der wird von Gott bestraft. Dann von Kapitel 7 bis Kapitel 11, diese Stelle nennt man auch das Evangelium des Alten Testaments, da wird der Messias angekündigt. Zum Beispiel, eine Jungfrau wird schwanger. Zum Beispiel, das Volk in Angst und Finsternis sieht ein großes Licht. Dann das kleine Kind, auf dem alle Herrschaft ruht. Ist mir noch nie aufgegangen, dass das auch vorausgesagt ist. Das kleine Kind, auf dem alle Herrschaft ruht. Dann die Namen Jesu. Da kann man sich sehr viel Gedanken machen. Wunderrat, Gott, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Und dann noch vom Evangelium, auf dem Zweig, der Zweig aus dem Stamm Isais, ruht der Geist des Herrn. Dann sehen wir in Jesaja, Gott ist der Täter, wir sind nur die Werkzeuge. Wir Menschen verwechseln das oft. Wir denken, wir müssen tun, wir müssen tun, wir müssen tun. Nein, wir müssen Gott tun lassen. Er ist der Täter, wir sind nur die Werkzeuge. Dann ist noch ein Begriff in Jesaja drin, der kommt durch die ganze Bibel und zwar, nur der heilige Überrest wird sich zu Gott, dem Starken, bekehren. Das ist ein sehr bekannter Begriff, der heilige Überrest. Also die große Masse geht nie den Weg des Heils. Die große Masse, und darum darfst du nie dich so empfinden, ach, ich denke ganz anders wie die anderen, ich bin ganz anders, du brauchst dich nicht vergleichen, denn nur der heilige Überrest wird gerettet werden. Wenn Gott meine Stärke ist, heißt es auch mehrmals, dann bin ich sicher und fürchte mich nicht. Also woran liegt meine Sicherheit? Nicht an meinen Versicherungen, sondern wenn Gott meine Stärke ist, dann bin ich sicher. Dann in Kapitel 12, es geschieht an dem Tag des Herrn, was geschieht da alles? Und jetzt könnte man mitdenken, im Neuen Testament ist einiges davon auch erwähnt. Es geschieht, dass Sonne und Mond finster werden. Es geschieht, dass die Bewohner der Erde wenig werden, weil sie wegen ihrer Bosheit bestraft werden. Das wird also ein Mann wird was ganz Wertvolles sein, wie Gold und Silber. So selten werden Menschen sein. Es kommt also, das kommt die Zeit. Und es werden wenig Menschen sein. Und was geschieht noch am Tag des Herrn? Die Erde wird beben und von ihrer Stätte weichen. Die Erde ist ja im Nichts aufgehängt, das wissen wir vom Hiob. Aber die Erde wird sogar von ihrer Stätte weichen. Und dann kommt etwas in Kapitel 14, der Fall Luzifers, besonders in den Versen 14 und 15. Und das wird man sehr oft gefragt, wo steht es, dass der Teufel im Himmel war? Wo steht es, dass er gefallen ist? Und da steht im Buch Jesaja. Und zwar hier im 14. Kapitel heißt es, Moment. Er sagte, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fährst du, zur tiefsten Grube. Aber das sind nur zwei Verse. Das ganze Kapitel 14 beschreibt den Fall Luzifers und man kann das mit manchem Herrscher oder mit manchem Reich vergleichen, was hier über Satan gesagt wird. Und dann verspricht in Kapitel 25 verspricht Gott drei ganz wunderbare Sachen. Der Tod wird auf ewig verschlungen sein. Der Tod, der alte Feind der Menschen, wird verschlungen sein. Und Gott wischt selbst seinen Kindern alle Tränen ab. Und er wird die Schmach seiner Kinder aufheben. Dann Kapitel 26 und 27, wenn Gottes Zorn die Erde heimsucht, da steht auch, das ist ganz interessant und das ist sehr zum Nachdenken, weil es nicht so einfach zu deuten ist. Und zwar, da heißt es in Kapitel, Moment, 26. Da heißt es, geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu, verbirg dich einen Augenblick, bis der Zorn vorübergeht. Das ist eine Zeit, wird kommen, in dieser letzten Zeit, wo die Gläubigen sich verbergen müssen. Also wo das, bis das Gericht vorübergeht, denn siehe, der Herr wird ausgehen, von seinem Ort heimzusuchen, die Bosheit der Bewohner der Erde. Also nicht der Erde insgesamt, wie vorher, sondern der Bewohner der Erde. Und dann kommt im 27. Kapitel, das gehört aber zusammen, denn die Kapiteleinteilungen haben die Menschen gemacht. Hier kommt es dazwischen, wo es heißt, was die Zeit wird kommen, wenn der Herr die Menschen der Erde heimsucht, wird er mit großem, starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, aufwecken aus dem Meer und er wird den Drachen im Meer töten. Das ist sinnbildlich, wir wissen, dass es keine Drachen gibt, aber was der Herr hier töten wird und aus dem Meer rufen wird, es kann Wasserstoffbomben sein, es kann Atom sein. Es ist irgendetwas, was die damals nicht beschreiben konnten. Der Jesaja wusste das nicht mit seinen Worten zu beschreiben. Aber es ist wie ein schrecklich scheußliches Untier, ein Geist, der aus dem Meer kommt und den wird Gott freimachen. Und in der Zeit, wo das geschieht, sollen die Menschen, die Gläubigen, in ihre Kammer gehen und die Tür zumachen. Deutet es selber. Ich sag nur so, wie es steht. Also ich habe da so meine Deutung dafür. Und dann Kapitel 37 und 38, da kommt die sehr schöne, bewegende Geschichte. Also eine bessere Geschichte kann man auch Kindern nicht erzählen, wie die Geschichte vom Hiskia, dem König, der mit seinen Sorgen, mit seinen Briefen zuerst mal zu Gottes Altar fleht und Gottes Hilfe erfährt. Und wie auf einen Schlag diese Übermacht zerstört wird, von Gott ausgerottet wird aus diesem Volk der Assyrer. Und dann wie die Krankheitsgeschichte von dem König Hiskia. Und da gefällt mir eine Stelle ganz besonders in Kapitel 38. Und zwar lese ich da vor, wie der Hiskia krank wurde. Und er betete zum Herrn. Und Hiskia weinte sehr. Und Gott antwortete ihm dann. Und diese Antwort Gottes sagt so viel über die Art Gottes aus. Er sagt nämlich in 38, Vers 5. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Und dann, was Gott dem Hiskia verspricht. Und der Hiskia sagt, Herr, lass mich wieder genesen und leben. Und Gott sagt dann zu ihm, er heilt ihn und ich lasse alle deine Sünden hinter dir zurück. Aber was in diesem Kapitel 38 so schön zu erkennen ist, nicht nur, dass der Herr hört, nicht nur, dass der Herr sieht, sondern Gott ist nicht gefühllos. Gott ist nicht hartherzig. Gott spricht mit dem Hiskia, ich habe gehört, ich habe gesehen, ich bin dein Erbarmer. Er ist ein Erbarmer und das ist so herrlich, dass Gott unser Erbarmer ist. Und dann noch Kapitel 40 heißt es, Kraft und Stärke kommt von Gott, er stärkt und er hilft. Und das, wenn du schwach bist, wenn du matt bist, dann kannst du wissen, dass von Gott kommt deine Kraft, von Gott kommt deine Stärke, er stärkt dich und er hilft dir. Wenn du keine Hilfe hast, wenn du keinen Helfer hast, verlass dich auf den Herrn, er hilft, er stärkt und seine Hilfe kommt. Und er sagt noch in Kapitel 43, es gibt vor mir keinen Gott, es gibt nach mir keinen Gott. Ich bin der Erste und der Letzte. Also du brauchst dich vor niemand fürchten. Gott allein, und er sagt auch dann noch in weiteren Kapitel, Gott allein ist der Schöpfer. Und was ist er der Schöpfer? Das sagt er auch ganz klar. Er ist der Schöpfer des Menschen und er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Also wenn die Leute sagen, das kann man doch nicht deuten, das erste Kapitel vom Buch Mose. Hier spricht der Jesaja im Namen Gottes aus, dass Gott die Erde geschaffen hat, dass Gott den Himmel geschaffen hat und dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und dann noch in Kapitel 48 kommen Grundsätze für Frieden, die für alle Zeiten gelten. Wo kommt Friede her? Wo kommt Friede her? Und da heißt es, Frieden hat, wer Gottes Gebote hält. Keinen Frieden hat, haben die Gottlosen. Also wer los ist von Gott, wer ganz allein alles kann, der große Manager sein kann, der hat keinen Frieden. Wer aber Frieden hat, der, wer Gottes Gebote hält. Dann Kapitel 53 ist sehr berühmt, weil es den leidenden Gottessohn zeigt. Die geoffenbarte Liebe Gottes. Wenn du Zweifel hast, ob Gott dich liebt, dann lies Kapitel 53 Jesaja. Und du wirst spüren, dass der leidende Menschensohn für dich, da heißt es immer für uns, also nicht für sich gelitten hat. Dann noch Kapitel 57 steht, wo Gott wohnt. Und ich habe den Satz, wo das da drin steht, in drei Teile zerschnitten, weil es drei verschiedene Örter oder Lokalitäten sind, wo Gott wohnt. Und zwar erstens mal wohnt er in der Höhe. Denn sein Thron ist in der Höhe im äußersten Norden. Das ist für uns, das steht da drin, das ist unbegreiflich, aber es steht drin, sein Thron ist im äußersten Norden. Da wohnt in der Höhe. Dann wohnt Gott im Heiligtum, Heiligtum ist der Platz, wo man Gott anbetet. Da wohnt Gott im Heiligtum. Und das Dritte, es könnte ja jemand sein, der nicht da sein kann im Heiligtum. Es könnte ja jemand sein, der irgendwo liegt, elendiglich und sich verlassen fühlt. Und Gott hat an alles gedacht. Wo wohnt Gott? Das Dritte ist bei den zerschlagenen, geschlagenen, gedemütigten Menschenherzen. Da wohnt Gott. Halleluja. Dann am Schluss noch die 60er Kapitel. Das kann man sich gut merken. Jesaja hat 66 Kapitel. Das ist so eine magische Zahl. In Kapitel 61 ist diese Stelle, wo der Geist Gottes auf uns ruht, weil er uns gesalbt hat und gesandt hat. Das heißt, da ist die ganze Botschaft drin, was Gläubige tun sollen und was Jesus getan hat im Neuen Testament. Er sagte ja in Nazareth in der Synagoge, als er vorgelesen hat, diese Stelle ist jetzt erfüllt. Aber diese Stelle ist nicht für ewig erfüllt. Diese Stelle gilt auch für dich und für mich, wenn wir Gott dienen. Dann sind wir gesalbt und gesandt, um das zu tun, was in Kapitel 61 dann drinsteht. Ich muss schnell machen, noch zwei Dinge. Kapitel 65 ist ein Versprechen Gottes. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Kapitel 66 ist dann das letzte Kapitel, aber da stehen vier ganz wichtige Dinge drin. Und zwar, Gott wird die ganze Erde durch Feuer richten. Also nicht durch Wasser. Warum nicht durch Wasser? Weil er versprochen hat, von sowas wie bei Noah wird nicht mehr passieren. Die ganze Erde, Wasser und Meer ist zwar Gerichtszeichen Gottes. Und der Herr sagt auch im Buch Jesaja ein paar Mal, dass er die Wasserfälle, dass er die Wasserströme lenkt, dass er die Fluten lenkt. Und, aber er wird die ganze Erde, jetzt sind es nicht die Menschen, jetzt ist die ganze Erde, wird er richten durch Feuer. Und dann sagt er noch im Kapitel 66, er hat ein ewiges Feuer geschaffen, wo auch der Wurm nie stirbt. Und das ist eine Schrift, eine Bibelstelle gegen die Allversöhnung. Dass man sagen kann, brauchst dich jetzt nicht bekehren. Eines Tages bekehren wir uns ja sowieso alle. Und wir kommen alle noch zu Gott. Nein, hier heißt es, wo der Wurm nie stirbt. Wer da mit dem Satan in diese Lokalität hineinkommt, wo der Wurm nie stirbt und das Feuer nie erlöscht, für den gibt es ein Ende der Gnade Gottes. Und dann noch im Vers 19, das ist die Grundlage für Mission und die Grundlage, ganz schnell, den lese ich noch den Vers, Kapitel 66, Vers 9. Da heißt es, ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden. Und dann kommen die ganzen Völker alle aufgezählt. So man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Also jeder bekommt die Herrlichkeit Gottes zu spüren und jeder hat die Möglichkeit, die Chance, sich zu entscheiden. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Und das wird jetzt passieren, dass wir Gottes Herrlichkeit, es ist der Auftrag unserer Predigt, dass wir Gottes Herrlichkeit unter den Völkern verkünden.
Vielen Dank. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, 66 Kapitel, 66 Bücher hat die Bibel. Da ist das ganze Neue Testament drin enthalten. Von Jesu, Verheißung Jesu, Immanuel, Gott mit uns, bis zu der glorreichen Stadt im Himmel. Liegt es am Mikrofon? Hat jemand ein Handy eingeschaltet? Schaltet bitte eure Hände aus. Wir haben Störung hier irgendwo. So, okay. Lasst uns Gott loben und preisen und ihn anbeten. Einfach ihm die Ehre geben. Gott, du hast so viel uns gegeben durch dein Wort. Dein Wort ist so voll. Selbst in einem Buch wie Jesaja, da ist das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht, die ganze Prophetie, die ganze Offenbarung, alles enthalten. Auch heute Morgen, wir wollen uns in deine Herrlichkeit begeben. Segne uns. Amen. So, lasst uns aufstehen, lasst uns Gott loben und preisen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit Gebete aufnehmen und Opfer aufnehmen. Beides, Gebete und Opfer. Wenn jemand eine Last hat, ein Gebetsanliegen hat und jeden Samstag wird für diese Nöte gebetet, das darfst du auch sicher sein. Bitte. Von 7 bis 9 wird für diese Nöte gebetet. Also wenn du eine besondere Salbung am Samstag hier einen Zettel abgelegt hast und am Samstag von 7 bis 9 eine besondere Salbung spürst, dann beten hier Geschwister auf den Knien vor dem Herrn und bringen diese Anliegen Gott. So, lass uns einfach auch heute Morgen, wenn jemand ein Anliegen hat, gib's dem Herrn ab. Gib's dem Herrn ab. Und es war auch noch die alten Anliegen, die schon vielleicht ein ganzes halbes Jahr hier schon liegen. Auch die werden durchgebetet, bis Gott die Antwort vom Himmel schenkt. Vater, ich danke dir, dass du uns antwortest. Und jetzt, wir bringen die Gaben nach vorne und Gott möge alle Geber segnen. Der Herr ist gnädig, barmherzig und gütig und seine Güte, sein Segen ist heute Morgen wieder ganz neu. Gott sagt, ich will dich heute neu segnen. Vergiss deinen gestrigen Segen und vorgestrigen. Ich will dir heute Morgen neu begegnen, sagt der Herr. Und ich will
heute Morgen neu das Wasser für dich teilen. Und ich will heute Morgen neu das Feuer in deinem Leben auslöschen. Und ich will neu meine Liebe dir heute Morgen zeigen. Meine Herrlichkeit sollst du heute Morgen ganz neu kennenlernen, spricht der Herr. Ich will dir begegnen, mein Kind. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Halleluja. Amen. Der erbarmt sich Israel. Halleluja, Halleluja. Du erbarmst dich deines Volkes, oh Gott. Du erbarmst dich deiner Kinder, deiner Gemeinde. Und du erbarmst dich all derer, die dich suchen von ganzem Herzen. Und heute Morgen, wir wollen dein Erbarmen erleben. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Gott möge uns segnen. Ich möchte einige Bekanntmachungen ganz schnell weitergeben. Wir haben die Spendenbescheinigungen. Ich denke, dass wir außer dem Berliner Hilfsverein noch nicht, aber sonst von der Nazareth-Kirche, Neue Nazareth-Kirche-Verein, haben wir die Spendenbescheinigungen. Und meine Frau wird am Ausgang austeilen. Haltet euch an meine Frau. Und also wenn du eine Spendenbescheinigung brauchst, wenn du sie nicht brauchst, dann ist es okay. Aber manche brauchen das, wollen das und so. Holt euch ab. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit allen ein herzliches Dankeschön sagen. Allen, die gespendet haben, die unterstützt haben. Und wir haben auch dieses Jahr gesehen, Gott hat uns wunderbar durchgetragen. Gott war ein guter Vater, ein guter Gott und hat die Gemeinde versorgt mit allem, was wir gebraucht haben. Und Gott hat euch benutzt. Halleluja. Euch benutzt. Ihr habt Anteil an den Werken Gottes. Und ihr werdet auch den Segen Gottes bekommen. Und ich sage noch einmal, ein vergelt's Gott, das ist bayerisch. Ein vergelt's Gott. Für alles, was ihr fürs Reich Gottes getan habt. So, die anderen, die nicht da sind heute oder auch vielleicht noch den nächsten Sonntag lassen wir auch noch hier, um Porto zu sparen, wird noch ausgegeben und dann die anderen, den anderen wird zugeschickt. Dann möchte ich einladen, heute nicht nach Hause zu gehen. Muss nicht. Du kannst nach Hause gehen, aber wir haben so eine tolle indische Suppe gekocht. Und du solltest sie genießen. Das sollte sie genießen. Und sie ist einfach da. Und gibt's auch noch Nachspeise. Grießbrei, ganz toll gemacht, im Kühlschrank gekühlt. Diese Nachspeise wartet auf euch. Also, seid frei und genießt. Dann, also wie gesagt, lasst uns weiter für Betty beten und sie im Gebet tragen. Wir tragen einander im Gebet. Einmal trägt jemand anders dich und du trägst jemand anders dann wieder rum und wir werden dann hin und her getragen von der Güte Gottes. Heute Morgen. Wege zur Herrlichkeit. Gott will dich weiter vorwärts bringen. Das ist meine Botschaft. Wege zur Herrlichkeit. Und eigentlich möchte ich den Text lesen, aber das könnt ihr selber lesen. Wir haben das extra nicht gewusst oder nicht bewusst nicht hingeschrieben. Da ist was Gemeines drin. So, und also wir wollen aufhören, wir wollen nicht weitermachen und so weiter mit dem und dem und dem und wir wollen fortfahren. Und genau das könnt ihr nachher zu Hause lesen, ich werde kurz darauf eingehen, weil wir wollen nichts Negatives an die Wand werfen, wir wollen nur Positives an die Wand werfen und das andere könnt ihr euch selber nachlesen. Und da ist schon die Neugierde geweckt, also ich muss unbedingt wissen, was steht da, was ist das? Okay, aber das macht ein Pastor, das hat ein Pastor geschrieben und ein Gemeindeleiter wahrscheinlich, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Meine Gedanken werden sein, wie erlebe ich die Herrlichkeit Gottes? Wie werde ich erfüllt von der Herrlichkeit Gottes? Und wie bekomme ich Anteil an der Herrlichkeit Gottes? Herrlichkeit ist für mich so ein fremdes Wort aus dem 15. Jahrhundert, was noch, oder selbst 18. Jahrhundert, es noch Kaiser und Könige gab und Prinzen und Prinzessinnen gab, als das Durchlauchte noch gegeben hat, das ist das Wort Herrlichkeit. Aber heute möchte ich das Wort Herrlichkeit mit dem Wort Wirklichkeit umschreiben. Wie erlebe ich die Wirklichkeit Gottes? Wie wird Gott reell in meinem Leben? In der Bibel heißt es, bereitet dem Herrn den Weg. Bereitet den Weg dem Herrn. Und dann in Kolosser Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, in ihm, in Jesus also, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit, der Erkenntnis, des Friedens, der Freude, der Offenbarung, der Gnade, der Liebe. Alles, was du brauchst, liegt in Jesus Christus verborgen. Und dann kommt Hebräer Kapitel 5 von Vers 11, was wir hier angekündigt haben. Da heißt es, wir haben noch so viel zu sagen. Und genau das ist mein Problem. Ich habe noch so viel zu sagen und ich weiß nicht, wo ich aufhören soll. Wir haben noch so viel zu sagen und da wird uns gesagt, wir wollen aufhören von Buße. Irgendwann mal muss man sich bekehren. Ich kann nicht ständig mich im Kreis drehen. Büßen, büßen, büßen und verbüßen und nochmals was verbüßen. Nein, irgendwo muss ich das Kapitel Sünde abschließen. Irgendwo muss ich Vergebung erleben. Irgendwo muss ich mit der Vergebung klarkommen. Dann, wir wollen aufhören mit dem Taufen. Geistestaufe, Feuertaufe, Wassertaufe, welche Taufen auch immer wieder. Das sein mag sogar Taufen für die Toten, was die dort in der Gemeinde hatten, in Hebräer zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben worden ist. Wir wollen aufhören mit der Handauflegung, immer zu erklären, wie funktioniert Salbung, wie funktioniert Segnung, wie funktioniert die Gnade Gottes, wie überträgt man, was man überträgt, wie nehme ich was auf, diese Handauflegung, die ganze Philosophie und Lehre von Handauflegung. Eigentlich müsste man heute sagen, wir wollen aufhören von den ganzen Befreiungskämpfen oder Anlegung der Waffenrüstung. All das gehört Vergangenheit. Irgendwo muss man über den Berg hinwegkommen und man muss zum Neuen fortfahren. Aufhören von dem, wir wollen aufhören und fortfahren. Irgendwann mal muss man bei den Grundwahrheiten fertig werden, dass man die erste Klasse verlässt und dass man dann Abitur macht, dann auf Uni geht und anfängt weiter zu studieren, weiterzugehen. Und weißt du, wir müssen einmal das Einmaleins lernen. Wer das einmal kann, das ABC, wenn wir das gelernt haben, die Grundregeln gelernt haben, dann müssen wir nicht immer wieder mit den Grundregeln anfangen. Dafür gibt es Glaubenskurs und da gibt es Sonntagsschule, wie wir das hier haben und so weiter. Wir sollten nach der Schrift, was da drin steht, längst, eigentlich sollte das ganze Kapitel lesen, nicht nur die Verse 11 bis 14, das ganze Kapitel. Und da steht, wir sollen schon längst Meister der Schrift sein. Eigentlich sollte jeder von euch, der 3 Jahre gläubig ist, der sollte alle Prediger und Evangelisten, Missionare und Apostel und Propheten und Priester sein. Wir sollen alle schon Experten, Lehrer und Meister der Schrift sein. Wir sollen schon längst anderen dienen. Jeder von uns sollte längst, nachdem er 3 Jahre gläubig ist, längst ein Hauskreisleiter sein. Geschwister, und das sollte unser Wunsch sein, unser Ziel sein. Jeder von uns sollte schon irgendwo eine Gebetszelle leiten. Wir sollen längst schon aus uns explodiert sein und rausgekommen sein. Aber was haben wir in der Gemeinde? Und ich danke Gott, dass es nicht in unserer Gemeinde ist, aber in unserer Gemeinde könnte es genauso passieren und genauso geben. Da ist in einer Berliner Gemeinde eine Weissagung gewesen von einer Schwester, denn da hat man den Mund über den Mund gefahren, hat man verboten, das zu weissagen und zu reden. Und dann hat gesagt, Geschwister, ich sehe, die ganze Gemeinde ist voller Kinderwagen. Und in diesen Kinderwagen liegen Erwachsene, da hängen Füße und Hände raus und so weiter, und die werden geschaukelt. Aber das ist die Christenheit von heute, diese Waschlappenchristen, die immer betätschelt, beliebt, gewickelt, beruhigt, gestillt werden wollen und immer wieder, ach, wir sind so liebe Gotteskinder, Gott ist so gut, Gott ist so barmherzig, Gott ist so gnädig, oh, beruhige dich, der Herr wird dich schon durchtragen, der Herr wird dich schon mit dir sein und so weiter. Immer diese, und dann hängen uns die Füße und die Hände raus und so weiter und immer geschaukelt, dieser Gemeinde. Geschwister, wir müssen aufhören mit diesem westlichen Christentum, mit diesem Konsumchristentum. Mit diesem Wohlfühlchristentum. Evangelium ist nicht zum Wohlfühlen. Evangelium ist eine knallharte Botschaft. Entweder glaubst du oder glaubst nicht. Entweder tust oder tust nicht. Viele Gemeinden sind ein Kindergarten. Eine bessere Aufbewahrungsanstalt. Oder Betreuungsanstalt. Da wird man betreut. Seelsorge. Meine Seele. Weißt du, wenn du gerettet bist, dann musst du bereit sein selber. Jeder Gerettete muss bereit sein zum Zeugnis geben, zum Beten und zum Sterben. Das ist Gemeinde. Die ersten Christen, als sie aus dem Wasser rauskamen, aus der Taufe, Kopf kürzer. Das ist Evangelium. Leute, wir leben wie im Schlaraffenland, so Schlaraffen-Evangelium. Wir sollen aufhören mit dem Schlaraffenbotschaft. Und wir sollen fortfahren. Immer, liebe Gotteskinder, liebe Kindlein, meine lieben Kindlein. Wir sollen aufhören, nur nach Trost Ausschau zu halten. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du den Tröster. Amen. Du brauchst keinen anderen Trost, wenn du den Heiligen Geist hast. Dann bist du genug getröstet, genug besänftigt, genug erfüllt, genug gestärkt, genug erquickt. Nur streicheln, besänftigen, beruhigen und so weiter. Psst, bleib ruhig, Gott wird schon tun. Nein, wir brauchen Fortsetzung. Evangelium ist Fortsetzung. Die Herrlichkeit Gottes ist Fortsetzung. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wir gehen von Erfahrung zu Erfahrung. Gemeinde muss mehr werden und diese Gemeinde muss mehr werden als ein Kindergarten. Wo man sich gegenseitig schlägt, gegenseitig versöhnt, wo man gegenseitig wieder nett zusammenspielt und so weiter. Gemeinde ist mehr als nur Unterhaltungsstätte. Gemeinde ist mehr als nur Segnungsstation oder Taufstelle oder Betätschelungsanstalt. Gemeinde ist mehr. Gott will unseren Fortschritt, Geschwister. Lasst uns fortfahren. Lasst uns weitermachen, sagt er. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen in die Tiefe Gottes, in die Höhe Gottes, in die Weite Gottes, in die Breite Gottes die Welt entdecken. Und wir müssen aufhören, Milch zu schlürfen. Milch ist für Kälber. Milch ist für kleine Kinder, aber nichts für Erwachsene. Wenn Erwachsene Milch kriegen, kriegen sie Schorf. Ja. Milch ist ungesund. Kannst jeden Ernährungsfachmann fragen und so weiter. Die Natur lehrt uns also. Lass uns so bedenken. Würdest du einen Ochsen sehen, wie er Milch schlürft? Der Ochse will Gras haben, Grünfutter, kräftige Speise oder die Kuh. Wie weit wollen wir mit Gott gehen? Das ist die Frage. Das liegt an dir. Jedem Einzelnen, jeder Einzelne muss die Frage beantworten. Wie weit will ich mit Gott gehen? Und diese Frage hat Gott heute Morgen uns gestellt. Diese Botschaft habe ich von Gott bekommen und die möchte ich euch stellen. Wie weit, Bruder, Schwester, willst du mit dem Herrn gehen? Und nur so weit geht Gott mit dir, wie du bereit bist zu gehen. Sag, nein, da werde ich nicht, also das ist nichts für mich, soll der Pastor machen. Oder die Schwester sowieso, oder Bruder sowieso. Sind wir reif und bereit, die nächste Stufe zu erklimmen, in die nächste Klasse versetzt zu werden? Und wir werden erst versetzt, ich weiß nicht, wir haben einige Lehrer unter uns, aber wir werden erst versetzt, wenn wir die alte Klasse abgeschlossen haben, wenn wir die alten Lektionen verstanden und gelernt haben, wenn wir die Prüfung bestanden haben, wenn wir Zeugnis bekommen haben. Hast du schon das Zeugnis, mein Kind, du hast wohlgetan, du warst über wenigem treu und das Wenige, das ich dir gegeben habe, das hast du gut verwaltet. Und jetzt die nächste Fortsetzung. Was wäre das nächste Level für dein persönliches Leben? Wandeln wir wirklich mit dem Herrn? Gehen wir vorwärts? Gott will dich weiterbringen. Deshalb hat er dich geschaffen. Deshalb hat er dich in die Gemeinde hier gestellt. Der hätte dich auch ins Leichenhaus bringen können. Dort wirst du aufbewahrt. Sehnst du dich nach neuen geistlichen Standarden, nach geistlicher Reife, nach geistlichem Wachstum? Oder sagst du, das ist mir so komfortabel hier, so gemütlich hier, also Gott, also ich möchte eigentlich hier bleiben. Ich möchte das bleiben, immer Baby bleiben. Es ist auch so schön, von Mutti in den Arm genommen zu werden, geküsst zu werden, geliebt zu werden, gestreichelt zu werden. Und stell dir mal vor, ein 15-Jähriger ist nicht entwöhnt. Wir haben diese Tage irgendwo unterwegs von Entwöhnung gesprochen. So viele Gotteskinder sind nicht entwöhnt, sind noch nicht abgenabelt, von wem auch immer. Wir müssen unsere Bequemlichkeit aufgeben. Und manchmal blockiert Gott und stört uns in unserer Bequemlichkeit und lässt Dinge hineinplatzen, hineingehen, sodass wir aufhören. Was habe ich falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht. Gott will dich aufwecken. Wir haben diese Tage auch die Predigten gehabt. Du kannst sie anhören. Gott gibt, nehmen müssen wir selber. Oder dann, wie man auf neue Gedanken kommt. Also wie Gott führt. Gott stört uns. Gott stört uns in unserer Gemütlichkeit. Plötzlich entzieht er uns. Das Wasser entzieht uns, dies entzieht uns das. Und jetzt muss man fragen, was haben wir falsch gemacht? Erschüttert er uns manchmal? Wie weit willst du mit Gott gehen? Bist du ein Bachkrit wie Elia? Bist du der Witwe? Oder willst du ein Stückchen weitergehen? Gestern haben wir gehabt, weißt du, wie Gott uns versorgt? Wir möchten von Gott versorgt werden, aber wir müssen auch das nehmen, was Gott uns auf den Tisch bringt. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Bei das erste Mal sind Raben. Würdest du Kadaver fressen? Ich nicht. Aber das hatte Elia 1,5 Jahre schlucken müssen. Bist du bereit, all das, was Gott dir serviert, durch wen auch immer, zu schlucken? Und dann das Brot von Witwen und Waisen, und dich von Witwen und Waisen versorgen zu lassen? Und dann, ja, wir möchten alle Engelspeise haben. Aber bevor die Engelspeise kommt, bevor das kommt, kommt Kadaver und Witwenbrot. Sind wir dazu bereit? Wie tief wirst du im Herrn hineingehen? Hesekiel Kapitel 47 wäre ein Thema für sich selbst. Bist du Knöcheln? Bist du Hüfte? Bist du im Hals? Oder dann schwimmen? Wie weit willst du mit Gott gehen? Wie intensiv soll dein Glaube sein? Wir sollten alles schon Meister sein. Manchmal macht Gott ganz komische Sachen mit uns. Er schmeißt uns ins kalte Pool. Wir denken, es ist aufgeheizt. Aber er sagt, komm, Herr, das ist so kalt. Aber wenn du ein paar Minuten drin in diesem kalten Wasser bist, du merkst, das ist sehr angenehm, sehr warm, sehr gemütlich. Aber der erste Schritt in das Neue, in das Ungewohnte, da kriegst du Gänsehaut. Und Gott wirft uns so oft ins kalte Wasser. Aber dann, wenn wir drin sind, wollen wir gar nicht mehr raus. Herr, hier ist so gut. Aber dann kommt wieder die nächste Etappe. Dann sagt Gott, ich will weiter mit dir gehen. Zuerst einmal schmeißt Gott uns in eine Aufgabe hinein, eine Herausforderung, und wir sagen, das kann ich nicht, dem bin ich nicht gewachsen, ich bin auch so vielem nicht gewachsen. Und ich muss machen, und wenn ich dann mache, merke ich, Mensch, das geht, das funktioniert. Du bist vielem, wir sind vielem nicht gewachsen, aber wir wachsen, indem wir diese nicht gewachsenen Sachen in Angriff nehmen, was es auch immer sein mag. Vieles müssen wir zuerst einmal gegen unseren Willen tun. gegen unser Verstehen, gegen unsere Fähigkeiten. Aber dann, wenn wir anfangen, das zu tun, wir wachsen über uns selbst hinaus. Und merken, Mensch, wie konnte ich so lange mich nur da unten mich bewegen? Das Leben ist nicht so zimperlich, wie es manchmal aussieht oder wie wir es gerne hätten. Und wir sind gar nicht so zimperlich mit uns überhaupt. Du willst die Herrlichkeit Gottes haben, die Wirklichkeit Gottes erleben. Und ich sage, dann musst du schon mit Gott Schritt halten, wenn du das erleben möchtest. Musst dich an den Herrn halten. Und vom Herrn heißt einmal, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Dass du schneidest, wo du nicht gesät hast und. Wir kennen ja diese Geschichte. Und dann verbergen wir unser Pfund, unser Talent irgendwo in dem Scheffel und wuchern nicht mit dem, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir die Wirklichkeit Gottes erleben möchten, müssen wir mit dem wuchern, was Gott uns immer im Augenblick gibt. Wenn es 2 Talente gibt, fangen wir mit 2 Talenten an. Wenn es 5 Talente gibt, fangen wir mit 5 Talente an. Und wir wollen treu sein in all dem, was Gott uns anvertraut. Zimperlich ist nicht zugelassen im Reich Gottes. Weißt du, was so zimperlich ist? Zimperlich sein bedeutet, zimperliche Leute sind nicht gefragt im Reich Gottes. In der Bibel heißt es, Feiglinge, Schwächlinge, Angsthasen, verwöhnte Muttersöhnchen werden das Reich Gottes nicht sehen. Steht drin. Schwächlinge, Weichlinge. Gott, da heißt es, an denen, die zurückweichen, hat meine Seele keinen Gefallen, keine Freude. Und die sind auch keine Reklame für den lieben Gott. Die zurückweichen. Also Weichlinge, die, oh Gott, bitte, verschone, nimm den Nachbar, zünd sein Haus an, aber nicht meins. Aber Gott will gerade bei dir, damit du den Frieden Gottes erlebst. Ich habe euch von diesem Lied, schönen Lied erzählt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Mir ist wohl in dem Herrn. Du musst die Geschichte von diesem Mann kennen. Kinder verloren, Frau verloren, Haus verloren. Und dann schreibt er, mir ist wohl. Wenn es dir immer noch wohl ist, dann bist du richtig. Für Weichlinge gibt es keinen Platz im Reich Gottes. Wer die Herrlichkeit Gottes erleben will, muss abgehärtet werden. Äußerlich und innerlich. Und wie härtet Gott uns ab? Wenn du von der Metallbranche kommst, in der Metallbranche, da wird das Eisen zum Glühen gebracht. Und dann ins Wasser. Und wieder zum Glühen gebracht. Und wieder ins Wasser. So härtet Gott uns ab. Immer wieder so eine kalte Dusche. Und durch diese kalten Duschen werden wir abgehärtet. Du willst die Herrlichkeit Gottes haben. Du willst was Strahlendes, was Hartes, was Dynamisches, was Durchschlagendes, was Durchgreifendes werden. Und du möchtest die Wirklichkeit Gottes in deinem Leben zur Wirklichkeit werden lassen. Durch viel Trübsal musst du ins Reich Gottes. Anders kommst du nicht rein. Wer schnell aufgibt, schnell gekränkt, schnell beleidigt ist, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Oh Gott, was soll das alles? Der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Wer dann gleich wegläuft woanders. Und das sind Leute, das ist die größte Dummheit, die ein Mensch machen kann. Schnell woanders. Mein Vater hat gesagt, Johannes, glaub nicht, dass woanders besser ist. Da, wo du bist, ist immer am besten. Und da, wo du bist und da, wo du lebst, das ist die beste Zeit, die du überhaupt erlebst. Und dann hat er so einen Spruch als Bauer losgelassen. Weißt du, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Also die leben in Überfluss. Nicht nur Milch und Honig, sondern die lecken Honig. Und dann kommst du hin und siehst, die kochen auch mit Wasser. Du kannst alle Gemeinden durchgehen und alle christlichen Gruppen durchgehen und alle Religionen durchgehen. Die kochen alle mit Wasser. Und dort menschelt's überall. Und deshalb bleibe im Lande, steht's im Wort Gottes einmal, und nähre dich redlich. In Sprüche 27, Vers 8, wie ein Vogel, der fortfliegt. Wie ein Vogel, der fortfliegt, weicht von seinem Nest, also auf Deutsch gesagt, so ist ein Mensch, der seine Heimat, seine Gemeinde, seine Familie, seine Umgebung, gewohnte Umgebung verlässt. Gott ist ein Gott, der fortsetzt, der immer aufbaut. Gott ist nicht, dass da mal was anfängt und da mal was anfängt und da mal was anfängt. Gott ist ein Gott, der aufbaut auf bestimmte Grundlagen, auf bestimmte Fundamente, die er gelegt hat. Der eine legt den Grund, der andere baut weiter, der andere deckt zu und so weiter. Aber wenn man ständig sich wechselt und verändert, da kann das Werk Gottes nie vollendet. Wir haben so viele Gotteskinder, die schon 30, 40 Jahre Christen sind in Berlin und sind immer noch unvollendet. Und in ihrem Leben ist noch nichts vollbracht. Und wenn du genau anguckst, die sind immer noch, entschuldigt mir, Waschlappen-Christen. Die kannst du nicht einmal zum Dreck wegputzen benutzen. Tut mir leid, aber das ist die Tragödie, die ich hier in Berlin sehe. Ich bin schon 16 Jahre hier und ich sehe Christen, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde, die wechseln die Gemeinden und die werden nie geistliche Stabilität erreichen. Stabil wirst du, wenn du Stürme bestehst, wenn du Wurzeln in die Tiefe lässt, wenn du deine Wurzeln im Herrn gründest, dann bleibst du fest. Dann bleibst du fest. Wer nicht in Gott gewurzelt ist, wird schnell verscheucht. Und deshalb, Gott arbeitet sehr langsam, sehr gemütlich an uns und versucht uns immer wieder tiefer. Aber wenn du ständig verpflanzt wirst, was soll aus deinem Leben werden? Dann gehst du wieder im Keim, unstet und flüchtig sind deine Tage. Und dann kannst du woanders eine Stadt bauen, kannst Musikinstrumente einsetzen, kannst Metall, alle Nachkommen Kains, die haben alles gemacht. Bloß das, was Gott sagte, das haben sie nicht gemacht. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche über sie. Die Sünde liegt vor der Tür. Aber dann, man macht alles. Ninive baut er, dann Babel baut er, der flieht. In Sprüche 28 heißt dann weiter, der Gottlose flieht und niemand jagt ihn. Niemand verscheucht ihn, niemand tut ihm was Böses, niemand will was von ihm. Die Wirklichkeit Gottes, wie erlebe ich die Wirklichkeit Gottes, wie komme ich dahin? Bist du bereit, mit Gott zu gehen? Oder entschuldigst dich, ich kann nicht. Wir haben ja bei Jesus, hab Ochsen gekauft, hab Frau genommen, hab Acker gekauft und so weiter. Oder, dass wir Ausreden haben, das verkraft ich nicht. Wenn Gott dich ruft, verkraftest du. Wenn Gott dir was sagt, verkraftest du. Oder andere sagen, es bekommt mir nicht. Ich kann ihn nicht verdauen, das ist mir zu schwer, zu viel. Das schmeckt mir nicht. Du kommst nicht weiter, weil du immer wieder so faule Ausreden hast. Und wir haben immer, wenn es uns um Ausreden geht, wir sind Profis beim Ausreden. Aber was sagt der Gläubige wie Paulus? Ich vermag alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott gibt uns den Geist der Fähigkeit, dass ich alles vermag. Der Heilige Geist ist, dass er uns in der Lage versetzt, Dinge zu tun, die mir nicht schmecken, die mir nicht bekommen, die ich nicht verdauen kann, die mir zu schwer sind, die mir zu viel sind. Ich kann mit meinem Gott, sagt David, über die größten Hindernisse hinwegkommen. Unsere Schwächen, und ich sage dir, wo unsere Schwächen herkommen, warum wir nicht die Wirklichkeit Gottes erleben, ist, weil wir uns ständig entmutigen lassen. Entmutigen lassen durch Menschen, die nicht den Weg des Herrn gehen, die nicht den Willen Gottes tun, die nicht im Wege Gottes wandeln und so weiter, die sich entmutigen lassen. Die Kinder Gottes oder Israeliten, sie wurden entmutigt durch 10 Aussätzige, die gesagt haben, wir können es nicht. Zu schwer, was der liebe Gott von uns erwartet, da diese festen Städte, die Riesen und so weiter, können wir nicht. Sie wurden entmutigt, ihr Herz wurde feige. Unsere Stärken kommen durch Ermutigung, deshalb, du kannst nicht genug Ermutigung hören. Energie kommt durch Ermutigung. Nicht durch Milchspeise. Und du brauchst feste Speise, feste Nahrung, um mutig zu sein. Deshalb im Hebräer Kapitel 3, Vers 13, ermutigt euch täglich. Ermutigt euch täglich. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, Geschwister, und das ist, was ich mir wünsche von dieser Gemeinde, dass wir uns täglich ermutigen. Das geht doch nicht. Gut, Freitag, Samstag, Sonntag bist du hier. Aber dann ist noch Mittwoch, Nachmittag ist auch noch möglich und so weiter. Aber du, wir haben Telefon, wir haben Handys, wir haben so viele Möglichkeiten, Internet. Wir können uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig grüßen, gegenseitig fragen, hast du heute schon deine Bibel gelesen? Ist dir was aufgegangen im Wort Gottes? Lasse das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Sich gegenseitig ermutigen. Die tägliche Ermutigung bringt uns Gott näher. So viele Menschen entmutigen sich. Hast du gehört? Hast du gesehen? Hast du das beobachtet? Und so weiter. Die beobachten viel zu viel die Menschen und die beobachten viel zu wenig Gott. Lass uns anfangen, Gott zu beobachten. Die Führung des Heiligen Geistes, die Offenbarung des Wortes Gottes. Und wenn wir das anfangen zu beobachten, wir werden gewurzelt, vertieft. Mir gefällt es und ich möchte es einfach euch ermutigen. Die ersten Christen waren nur deshalb so stark, weil sie täglich beieinander waren. Und du kannst innerhalb von kurzer Zeit mit 20 Leuten zusammen sein. Am Telefon. Gebrauch es. Und wenn du einen richtigen Vertrag hast, dementsprechend kannst du sogar umsonst telefonieren. Oder fast umsonst. Tägliche Ermutigung. Mangel ist kein Bild für Gott, ihr Lieben. Gott will, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass wir uns entwickeln und entfalten, dass wir weiterkommen. Wenn irgendwo Wein ausgeht und der Herr, wir sehen, also gerade bei der Hochzeit in Kana, gleich schon am Anfang des Evangeliums beginnt, der Wein geht ihnen aus. Aber was macht der Herr? Er bringt Verwandlung, Veränderung, er bringt die Fülle. Und da kommt was. Wenn wir anfangen zu tun, was Gott sagt, was das Wort Gottes uns lehrt. Hier, was in der Bibel steht, lass uns aufhören mit den Kinderkrankheiten. Die müssen wir irgendwann mal durchstehen. Und wenn wir die Kinderkrankheiten nicht ausheilen, wenn wir die Kinderkrankheiten nicht hinter uns bringen, dann haben wir Probleme für den Rest unseres Lebens. Die ganzen Probleme kommen, weil Kinderkrankheiten nicht ausgeheilt sind. Der Wein geht ihnen aus. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin gekommen. Wir müssen uns nur an Jesus bedienen, zu ihm kommen. Der Heilige Geist gibt uns Heiligkeit und Herrlichkeit. Aber nehmen müssen wir selbst. Gott füttert uns nicht. Gott schiebt uns nicht in den Mund. Wir müssen selber kauen. Wenn der Herr Jesus kommt, Geschwister, und ich glaube, dass dieses Jahr oder in der nächsten Zeit der Herr Jesus bald kommt, und ich arbeite an diesem Thema, an dieser Sache, der Herr kommt 2007, bin überzeugt, da wird etwas passieren, das uns alle aufrütteln wird. Wir haben schon erst 18, 20 Tage und schon 3 oder 4 Stürme. Gott redet durch die Stürme. Und was wir hier sahen, Gott hat sich nur eine Sekunde weggedreht von Deutschland und schon ist der Teufel los. Kyrill, der Herr, heißt dieser Sturm. Und Geschwister, dieser Sturm ist nicht der Herr, das ist der Teufel, der glaubt, er ist der Herr dieser Welt. Denn der Herr mordet nicht, bringt nicht kleine Kinder um, der Herr zerstört nicht Häuser, der Herr reißt Bäume nicht raus. Das macht alles der Teufel, der Mörder und Lügner und Ganove von Anfang an. Das war der Teufel. Und weißt du, was ich sehe? Ganz raffiniert, Wittenberg, Lutherstadt. Da, wo die Lutherburg ist, wo die Bibel übersetzt wurde, das wurde angegriffen. 400 Jahre stand die Burg oder die Gegend. Keine dieser Stürme und Störungen dieser Art. Aber jetzt, wir sind in der Endzeit. Und von Wittenberg, wurde die Bibel übersetzt. Dort wurde das Wort Gottes ausgebreitet. Von dort aus ging die Reformation. Das Land wurde evangelisch oder zumindest das Wort Gottes ging aus. Und gerade das greift der Teufel an. Der Teufel hasst Israel, der Teufel hasst Gemeinde und der Teufel hasst die Bibel. Und alle, die mit der Bibel was zu tun haben, fangen an, das Wort Gottes zu predigen und du hast Gegenwind. Du hast so ein Kyrill dir dagegen. Aber Lob und Dank. Jesus ist Sieger. Lob und Dank. Jesus ist Sieger. Der Herr bringt die Seinen durch. Aber das ist ein Zeichen. Wir sind in den Endstürmen. Die Winde, in der Bibel ist die Rede von Winden. Und es ist etwas noch nie da gewesen. Es sind 40 oder fast 50 Tote und ein ganzer Kontinent fast verwüstet. Also diese Verwüstung über den ganzen Kontinent, was da gegangen ist, jetzt mit diesem Sturm. Das Jahr hat angefangen. Und ich sage euch eines, 40 Jahre, ich bin mal in meinem Rundbrief noch, weißt du, so eine Schwangerschaft, so eine Geburt, bis es geboren ist und wenn es geboren ist, dann kann man es weggeben, wegschicken. Aber ich arbeite daran. 1967, Israel hat in 6 Tagen Jerusalem eingenommen. Und in der Bibel heißt es, Jerusalem wird zertreten, bis der Heidenzeit vorbei ist. Und die Heidenzeit läuft aus. Und ich bin fest überzeugt, die Heidenzeit ist vorbei. Die Zeit der Nationen und Völker. Und Gott wendet sich seinem Volk zu. Und 40 Jahre danach ist 2007. Das ist dieses Jahr. Und diese mathematische Berechnung, Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt. Wartet, bis es fertig ist. Hilft mir, dass es fertig wird. Und dass ich euch das geben kann. Daten, Fakten. Und das überzeugt mich mehr als irgendwelche dumme Gefasel. 67 ist Jerusalem nicht mehr in der Hand irgendwelche Nationen, Völker, ist in der Hand von Juden, Volk Israel, ist in der Hand von Israel. Und Gott wird Geschichte machen und Gott macht Geschichte in diesem Jahr, ich glaube. Und egal, wer die erste Atombombe wirft, ob Israelis oder Amerikaner oder Iraner, es spielt keine Rolle. Wenn dort etwas passiert, bekommt die ganze Welt zu spüren. Eine Katastrophe, das seinesgleichen sucht. Und dann wird die Angst in Jakob sein. Und wir sind davor, die Angst in Jakob, wo Gott Geschichte macht. Das erste Mal war es Jerusalem. Und jetzt gehen Nationen ran. Und es ist erstaunlich, dass es gerade dieses Jahr, die amerikanische Außenministerin und Bush unter anderem auch, dass sie jetzt das Land teilen wollen. Und in der Bibel heißt, wehe der Nation, wehe dem Volk, was mein Land teilt. Egal, was wir von Juden denken, aber das Land ist Gottes Land. Und bleibt Gottes Land. Und wer dieses Land teilt, und die Welt wird gerichtsreif. Und alle Russen, Europäer, und wir haben als Deutsche sogar den Vorsitz noch in diesem Halbjahr und so weiter. Alle, die sich an diesem Ding versündigen, und der Merkel hat gerade angetreten den europäischen Vorsitz, und die gehört auch dazu, wir müssen, Palästinenser kriegen einen Staat und die Juden kriegen einen Staat und so weiter, die das Volk teilen. Ich sag euch, wir stehen vor einer der größten Katastrophen der Weltgeschichte. Die Angst in Jakob, dass die Fische im Meer zittern werden, aber dann, wenn das passiert, zuerst mal wehe der Welt. Aber wir haben eine Zuflucht bei Gott. Das habe ich auch diese Tage gesprochen, will nicht wiederholen darüber. So, wenn Gott arbeitet, Wenn Gott wirkt, dann wird er seine Gemeinde heimholen. Und seine Gemeinde wird heimgeholt. Wenn die Zeit der Nationen vorbei ist, dann wird der Herr die Seinen heimholen. Und ich sage euch eines, wenn der Herr die Seinen holt, die Frage ist, werde ich dabei sein, wirst du dabei sein? Der Herr Jesus wird sich nicht eine Schlampe sich heimholen. Der Herr Jesus wird sich eine Braut ohne Flecken und Runzeln heimholen. Der Herr Jesus wird nicht ein Dummerchen heimholen. Der Herr Jesus wird sich die Braut, die glänzt und strahlt seines Eben, was ihm ebenbürtig ist, wird sich heimholen. Er wird sich nicht da irgendwie so ein Aschenputtel sich holen irgendwoher. Deshalb, wir lassen uns aufhören mit dem kleinen Kinderspielereien und lassen uns fortfahren. Gott wird uns weiterbringen und er wird vollenden, was noch zu vollenden ist. Ohne Flecken und ohne Runzeln. Er wird sich eine Braut heimholen, die herrlich gemacht ist, die in den Startlöchern steht, die sich geschmückt hat. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel, wie eine Braut geschmückt steht in der Bibel. Wo ist das alles in der Gemeinde des Herrn zu finden? Da sitzen sie alle eingeschränkt, der Teufel ist hinter mir! Und so weiter. Und wimmern und klagen und heulen, anstatt dass sie hinstehen und sagen, so spricht der Herr. Wo ist die Braut des Herrn? Die sind alle depressiv, verzweifelt, besetzt von Dämonen. Wenn jemand kommt, da fahren gleich 27 oder 30 Teufel gleich raus und ständig Befreiung, Befreiung, Befreiung und die werden nie frei. Lass uns frei werden. Die Ketten abschütteln. Die Braut des Herrn ist glücklich. Die freut sich auf den Bräutigam. Aber wo ist die Braut des Herrn? Komm nicht, Herr Jesus. Weiß, ich bin noch nicht fertig. Hab das noch nicht, bin davon noch nicht gelöst, davon noch nicht gelöst. Glückselig. Lies mal die Seligpreisungen. Jesus kommt zurück, um nicht eine verzweifelte Braut sich zu holen. Nein, er holt sich keine Versagerchristen heim. Da ist die Welt voll von Versager. Er will keine Versager, er will Überwinder haben. Wer da überwindet? Deshalb, Gemeinde, wir sind herausgefordert, aufzustehen aus dem Schlaf. Wir sollen auf dem Triumphwagen mit dem Herrn sitzen. Aber stell mal vor, so puckliges, armseliges Weibchen, nicht gegen Puckel, aber ich sag nur so verrunzelt und vergammeltes, sitzt auf dem Wagen, das soll die Braut des Herrn sein. Ich möchte diese Braut nicht heiraten. Wenn ich eine Braut und schau, wenn die Bräute, wenn die heiraten, strahlend, parfümiert, geschmückt, in weißen Gewändern, so sind die Bräute und nicht vergammelt, verlumpt, verdreckt. Jesus holt seine Überwinder heim, die gekämpft haben bis zuletzt. Auch wenn sie an der falschen Stelle manchmal gekämpft haben, aber gekämpft bis zuletzt. Die nicht aufgegeben haben, die nicht davongelaufen sind, die nicht schwach geworden sind, die nicht feige geworden sind. Nur die werden evakuiert. Wir stehen vor der größten Evakuierung aller Zeiten. Man predigt nicht mehr so oft, aber ich glaube, dass wir ganz kurz davor stehen, wo der Herr plötzlich die größte Evakuierung aller Zeiten holt. Und ja, bist du bereit? Nur wer nicht versagt hat, wer auf dem Posten war, wer nicht gejammert hat, als in, ich glaube, Mogadischu war, diese Aktion, als die Juden da ein Flugzeug entführt wurde und so weiter. Und da war eine Frau. Da war eine Frau, die hat gewimmert, ich hab Zucker, ich bin krank. Tatsächlich, wahre Geschichte. Ich kann's nicht, bitte, ich brauche einen Notarzt. Und die haben wir rausgeholt. Und die anderen, die haben nicht gejammert, die sind im Flugzeug fest sitzen geblieben. Und dann kamen die Juden, Nacht- und Nebelaktion. Und die Befreiung, die Entrückung der Gemeinde Jesu wird eine Nacht- und Nebelaktion sein, vom Heiligen Geist gewirkt. Glaubt mir das. Und diese Frau, die so gejammert hat, der Idi Amin, glaube ich, hieß damals dieser Präsident, der dort regierte. Und was hat er gemacht? Als Strafe haben sie die Frau erschossen. Standrechtlich, ohne Gerichtsurteil. Weil sie so gejammert, ich kann's nicht. Hör auf zu jammern, sei tapfer und mutig und kenne die Sprache des Landes. Die Sprache des Himmels. Und da war, als dann die reinkamen, da kamen die Juden, haben Hebräisch gesagt, hinlegen. Und nur der Hebräisch konnte, hat sich hingelegt. Und wer nicht Hebräisch konnte und nicht mitgemacht hat mit den anderen, die sind alle erschossen worden. Denn die wussten, das sind Terroristen. Die sprechen nicht die Sprache. Die sprechen eine ganz andere Sprache. Wir sind im Kriegszustand. Volk Gottes ist im Kriegszustand. Der Herr holt die Seinen heim, die Sprache des Himmels kennen. Die das Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Die wissen, wer sie sind und was sie sind. Der Herr holt die Seinen heim. Bist du bereit? Lass uns fortfahren. Und entschuldige dich nicht so viel. Wir kommen nur deswegen nicht weiter, weil die so viele Ausreden haben. Die bleiben lieber zu Hause. Bin heute so schlecht. Weißt du, von David, bitte Gott möge mir verzeihen, aber ich denke auch manchmal wie David, der König David in der Bibel. Der sagt, Lahme und Blinde, die sind mir Gram. Hat David gesagt, mit Blinden und Lahmen, die sind mir Gram. Mit denen kann ich das Königreich nicht aufbauen. Die ziehen einen nur nach unten. Gottes Kinder geben sich nur mit Engeln ab und nicht mit Teufeln. Gottes Kinder, die schauen nach oben, sind positiv, sind guter Hoffnung, sind voll von Gutem und nicht von Schlechtem. Sagen, lass uns fortfahren. Taufe, Buße, Bekehrung, Handauflegung, Auferstehung der Toten, etc., etc., Sündenvergebung, das gehört zum ABC, zum Anfang des Glaubens. Ich beschäftige mich mit Sündenvergebung nicht mehr. Warum? Weil ich schon drüber hinweg bin. Bin weitergegangen. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Lass uns fortfahren. Viele Menschen geben sich mit Menschen ab und lassen sich da von ihnen entmutigen. Menschenfurcht haben wir heute Morgen gehört. Menschen, die dich nicht fördern, trenn dich von diesen Menschen. Die einen nicht aufbauen, trenn dich von Menschen. Denn die sind Gift für deinen gesunden Geist. Von denen du nichts lernen kannst, wo du nichts mehr abbekommst. Du bist am falschen Platz. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten, sagt uns das Wort Gottes. Die, die entrückt werden, die Gemeinde des Herrn, ohne die Braut ohne Flecken und Runzeln, sie geben sich nicht ab mit Menschen, die einen in Frage stellen. Ist das von Gott? Die wissen. Die geben sich mit Halberlösten nicht ab, die kein Öl in ihrer Lampe haben, deren Lampen verlöschen mit diesen törichten Jungfrauen. Die geben sich mit Törichten nicht ab, mit dummen Gedanken, sondern mit Menschen. Du solltest dich mit Menschen abgeben, die dich bestätigen, die dich von Gott her beglaubigen, die dich von Gott segnen, dich aussenden, etc. Sie geben sich nicht mit Menschen ab, die sie nicht mögen. Wenn einer mich nicht mag, gibt so viele andere Gemeinden hier drum. Muss nur hingehen, die freuen sich. Sie geben nicht mit Menschen ab, die einen ängstigen und Furcht lehren und so weiter. Gott verdammt niemand. Halleluja. Gott verdammt niemand. Gott baut auf. Und deshalb, wenn eine Ermutigung ist, wenn eine Prophetie ist, die einen aufbaut, dann sofort, dann wartet es nicht. Und das andere, das prüfen wir noch. Das andere wird geprüft. Weissagungen, Prophezeiungen, die einen runterdrücken, die musst du prüfen. Prophezeiungen, die trennen, Prophezeiungen, die Spaltung verursachen könnten, die muss man prüfen. Nicht, da ist der Teufel. Weißt du, und der Teufel mischt mit. Der Teufel weiß ganz genau, Jesus kommt und ich muss auch mich beeilen ein bisschen. Die 10 Kundschafter. Weißt du, nicht die Mehrheit, sondern die, die glauben, die sollen mein Leben bestimmen. Wahre Gläubige geben sich nicht mit Saboteuren, Feiglingen, Dissidenten, Fahnenflüchtigen ab. Die gehen geradeaus wie ein Linienschiff ihren Weg. Wer seinen Glauben ruinieren will, also wenn ich so dumm wäre und so töricht wäre und meinen Glauben ruinieren möchte heute Morgen, ich müsste mich nur mit Versagen abgeben. Mit Menschen, die sagen, also, wir schaffen es nicht. Also unmöglich, was Gott von mir erwartet. Nein, mit meinem Gott. Halleluja. Die Herrlichkeit kommt von oben, nicht von unten. Wahre Gläubige sind umgepolt. Die gehen in eine andere Richtung. Die denken anders, leben anders, etc. Sie reden anders. Sie reden von Gott und nicht von Menschen. Und das ist so ein typisches Zeichen. Von was reden die Leute? Reden sie von Gott oder reden sie von Menschen? Wenn jemand immer nur von Menschen reden, von Nachbarn reden, von Freunden ist. Irgendwo habe ich jetzt diese Tage eine Nachricht gekriegt, da hat einer seinen Nachbar eingeladen oder das Ehepaar Nachbarn eingeladen. Dann haben sie Streit bekommen und was haben sie gemacht? Ihren Nachbar getötet und aufgegessen. Nach 5 Tagen merken sie, der Nachbar ist nicht nach Hause gekommen. So sind Menschen. Verstehst? Sich mit Menschen abgeben, die einen auffressen. Also bitte. Aber das ist jetzt grausam, was sie da erzählt. Also, und das ist in der zivilisierten Welt passiert. Nicht irgendwo im Busch. Bei den Kannibalen. In Australien, glaube ich, war's. So. Also, Nachbarn. Weißt du, wenn du mit Leuten dich abgibst, die nicht dir gut gesonnen sind, dann muss schon was drin gewesen sein, dass man seinen Nachbar schlachtet und auffrisst. Also es ist nicht nur, dass jetzt mal ein Knatsch und Streit und Auseinandersetzung war und die Keule zu schnell ausgezogen. Nein, da muss schon Bitterkeit drin gewesen sein. Und das Gericht hat festgestellt daher oder später, dass die im Streit schon jahrelang im Streit lagen. Und deshalb sich mit Leuten abgeben, die einfach irgendwie einen stören, Unruhe geben, etc. Das ist nicht die Gesellschaft für dich. Wenn du Gott richtig zu Gott stehst, brauchst du dies alles gar nicht. Die Gottlosen, die Heiden und Halberlösten, etc. Lass uns fortfahren von Taufen, Handauflegung, etc. Bußen, lass uns zur Herrlichkeit weitergehen. Wenn Gott in deinem Leben eintritt, wenn Gott dir begegnet, dann ist es nichts mehr wie bisher. Du bist auf einem anderen Level. Und Gott sagt, weiter, mein Kind, komm her, steig auf. Wenn du Offenbarung liest, komm, steig hinauf, ich will dir noch mehr zeigen. Wenn Gott wirkt, ist nichts mehr wie bisher. Also, wenn du die Wirklichkeit Gottes in deinem Leben heute Morgen erfahren willst, dann musst du offen sein für total was Neues. Ist nichts mehr wie bisher. Wenn Gott redet, ist nichts mehr wie bisher. Wenn Gott uns erfüllt, ist nichts mehr wie bisher. Wenn Gott uns was gibt, ist nichts mehr wie bisher. Wir sind überladen von der Gnade und Herrlichkeit Gottes. Wenn wir bereit sind, Gott zu begegnen, müssen wir auch bereit sein, uns auf der Stelle zu verändern. Sie verließen ihre Netze und folgten ihm. Das ist das Evangelium. Sofort, auf der Stelle. Sie waren bereit, alles aufzugeben. Und wenn ich die Patriarchen anschaue, Abraham, wie war's? Er zog aus Ur in Chaldea, hat zwar seinen Vater mitgenommen, und das war sein Verhängnis. Der wäre viel schneller ins gelobte Land hineingekommen, wenn er seinen Vater nicht mitgeschleppt hätte. Noch 17 Jahre schleppte er seinen Vater mit. Und erst dann konnte er ins gelobte Land, das gelobte Land überhaupt betreten, als sein Vater in Haran gestorben ist. Weißt du, und du kommst vielleicht nicht weiter, weil du bestimmte Dinge mitschleppst von früher. Etwas, was Gott gesagt hat, zieh aus deiner Vaterstadt, Freundschaft, Verwandtschaft etc. Ja, die lieben Neffen, die lieben Tanten und Onkels und so weiter. Wenn du die lieben Tanten, Onkels, Neffen und so weiter, wenn sie nicht im Herrn sind, mitschleppst. Gott hat nicht gesagt, Abraham, nimm deinen Vater mit. Gott hat gesagt, verlass deinen Vater, verlass deine Mutter, verlass deine Heimat, verlass deine Gegend und folge in das Land, das ich dir zeigen will. Viele stagnieren, kommen nicht weiter, weil sie Onkels, zu viele Onkels und Tanten und was weiß ich mitstellen. Lass sie, Gott wird mit denen fertig. Lass sie, Gott wird mit denen fertig. Bist du bereit? Moses muss den Glanz Ägyptens verlassen, um was Neues zu entdecken. 40 Jahre hat er gebraucht, bis er umgedacht hat, bis er umgepolt wurde. Wie lange brauchst du, bis du umgepolt wirst? 20 Jahre? 30 Jahre? Paulus, der wurde vom Pharisäer zum Jünger Jesus, zum Streiter des Herrn, musste auch, ich vergesse, was da hinten ist. Ich löse mich von der Vergangenheit. Wenn du Gott begegnest, betest du plötzlich ganz anders. Hebräerbrief. Gott sieht alles, das Verborgene, er sieht das alles, er weiß alles und deshalb, er will dich weiterbringen. Auch die ganze Geistesleitung kommt aus der unsichtbaren Welt. Wie komme ich zu Gott? Wie komme ich zum Leben? Wie komme ich zum Himmel? Wie komme ich zur Herrlichkeit oder zur Wirklichkeit Gottes? Zuerst einmal, indem ich anfange, demütig den Willen Gottes zu tun. Vom Raben sich versorgen zu lassen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Dem Demütigen. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, du bist kein Perfektionist. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir unvollendete Heilige. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben es noch nicht erreicht. Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Das ist der Fakt. Und ich werde jetzt vom Heiligen Geist geführt und so geleitet. Also wer die Herrlichkeit Gottes erleben will, muss nicht Ausschau halten nach Perfektionismus. Wir sind keine Perfektionisten. Wenn Gott arbeitet und wenn wir für Gott arbeiten, wir machen Fehler. Wir machen Fehler. Und Gott trennt uns dann von diesen Fehlern. Gott hat an Perfektionisten kein Gefallen. Nur an armen, elenden Sündern, die sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. An denen hat er Erbarmen. Weißt du, den Perfektionisten kann der liebe Gott nichts richtig machen. Die Suppe zu heiß. Zu kalt. Zu dünn. Sie sind nie zufrieden. Also Gott kann Perfektionisten nie recht machen. Und das ist unser großes Problem. Wir müssen uns von Perfektionismus lösen, wenn wir gerettet werden müssen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Nicht den Nörglern, nicht den Kritikern, nicht den Zweiflern, nicht den Besserwissern und so weiter. Wer den Heiligen Geist hat, und nur der kriegt den Heiligen Geist, der nicht ein Perfektionist ist. Nur der kriegt den Heiligen Geist, der nicht ein Perfektionist ist. Perfektionisten können den Heiligen Geist nicht empfangen. Die können nicht in Sprachen reden. Das ist die Blockade für dein persönliches Leben, warum du nicht in Sprachen reden kannst, ist, weil du möchtest Deutsch sprechen, Grammatik und Regeln und so weiter der deutschen Sprache. Du willst perfekt machen. Und du tust erst dann, wenn du perfekt reden kannst. Und es gibt so viele Menschen, die machen den Mund nicht auf, wie der Geist gibt, auszusprechen. Du musst es nur anfangen. Aber Perfektionisten kriegen es nicht hin. Hör auf, Perfektionist zu sein. Denn der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten, nicht in unseren Stärken. Du kannst den Heiligen Geist nur bekommen, wenn du arm bist am Geist. Oh Gott, wenn du seufzt. Er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. So erleben wir die Wirklichkeit Gottes, wenn wir uns demütigen, schwach, arm fühlen und so weiter. Wenn wir seine Hilfe brauchen, ohne dich, Heiliger Geist, kann ich nichts tun. Wenn wir seinen Trost brauchen, Heiliger Geist, also Menschen, das ganze Zureden, das sind alles nur Heuchler. Alles nur Lügner. Denk nur an Hiob, seine ganzen Freunde, was haben sie gemacht? Sie haben zwar gut gemeint mit diesem guten Mann, aber sie haben ihn kritisiert. Hiob, du glaubst nicht richtig. Du betest nicht richtig. Du stehst nicht richtig. Du liebst den Herrn nicht richtig. Würdest du das alles tun, würde Gott all das nicht in deinem Leben hineinstellen. Weißt du, deine lieben Freunde kritisieren dich und die drücken dich noch mehr runter. Der einzige gute Freund, der dich nach oben bringt, ist der Heilige Geist. Halleluja. Deshalb hör nicht so viel auf deine Freunde, bete lieber für deine Freunde. Und Gott wendet dein Schicksal, als Hiob anfing, für seine Freunde zu beten. Fang an, für deine Freunde zu beten, die dich so beraten, die immer besser wissen. Weißt du, die, die keine Kinder großgezogen haben, die wissen, wie man Kinder erzieht. Und so geht's auch. Wenn du mal Hiob erlebst, dann weißt du was der Mann da durchgemacht hat. Du bekommst nur den Heiligen Geist, wenn du nicht mehr beten kannst. Heiliger Geist, bete jetzt du. Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Lösung. Wenn du nicht mehr glauben kannst, bekommst du den Heiligen Geist. Also wie erlebe ich die Wirklichkeit Gottes? Ich greife doch immer noch zum Alten zurück. Wir wollen aufhören von den Taufen. Oh, Geistestaufen. Aber so ist es. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bist du bei Gott richtig. Die Gemeinde des Herrn ist nicht für die Vollendeten, sondern für die Bedürftigen. Das Volk Gottes. Wir sind nur deswegen hier, weil wir die Gnade Gottes brauchen. Weil wir den Vater brauchen, weil wir Jesus brauchen. Weil wir ohne den nicht mehr weitermachen können. Du und ich, wir alle zusammen als Gläubige, wir sind nur das Rohmaterial für Gottes Herrlichkeit. Und dann kommt nachher der Meister und schleift diese Diamanten und bearbeitet. Das macht er dann. Und er will vollenden, ohne Makel. Die Vollendung macht er dann. Meinen Frieden gebe ich euch. Das ist, was Gott uns gibt. Johannes 16, 33. Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt. Gemeinde, Reich Gottes ist ein Reich des Friedens, nicht der Unruhe und des frommen Stresses und Hektik, des Friedens. Meinen Frieden. Hast du diesen Frieden Gottes? Nicht wie die Welt ihn gibt, sagt er. Das ist was Ungewöhnliches. In der Welt hast du Angst. Aber der Herr tröstet uns. Weißt du, wenn derjenige, der in Gott ist, der ist gelassen. Und die nächste Stufe nach den Taufen, nach der Auferstehung, nach den ganzen Belehrungen, nach diesen ganzen Glaubensgrundkurse, egal wie viele es sind. Manche gehen auf die Bibel schon und denken, die haben doch zu wenig gelernt. Manche büffeln und da einen Glaubenskurs und da ein Seminar besuchen und da einen Grundkurs und da und. Und die lernen nimmer mehr aus. Das sind die Irrlehrer nachher am Schluss. Da draußen stehen dann die Irrlehrer, die lernen und lernen nimmer mehr aus. Und dann kommen die Jehovas Zeugen und die belehren, die Mormonen belehren sie noch oben drauf. Und die suchen die Wahrheit und je mehr sie die Wahrheit suchen, desto mehr in Lüge verstricken sie sich. Warum? Weil Gott den Demütigen Gnade schenkt. Und weißt du, Herr, ich bin nichts. Ich bin nur Ton in deiner Hand. Fang an, mich zu formen. Mach mich zu einem Gefäß deiner Herrlichkeit. Mach mich zu einem Gefäß deiner Herrlichkeit. Der Herr sucht Gefäße. Er sucht nicht Herrlichkeiten, dass du perfekt bist, sondern er sucht ein Gefäß, in das er seine Herrlichkeit hineinschütten kann, hineinlegen kann, hineingeben kann. Er sucht so etwas. Meinen Frieden gebe ich euch. Hast du diesen Frieden Gottes? Diese göttliche Sorglosigkeit. Ich bringe nur ein paar Worte, ein paar Gedanken, die Gott mir gegeben hat. Diese göttliche Sorglosigkeit, göttliche Gelassenheit, das ist der Friede Gottes. Göttliche Sorglosigkeit. Einfach loslassen. Ich muss nichts tun. Der Herr wird schon machen. Getrost sein in Gott. Ich muss mich nur von Gott tragen lassen. Der Wille Gottes muss nur in meinem Leben geschehen. Wenn das passiert, dann Gott sei Dank. Und ich muss niemanden beeindrucken. Ich muss niemanden darstellen, wer bin ich? Weißt du, wenn es darauf ankommt, wer bin ich und wer bist du, wir sind gar nichts. Kannst du Amen sagen? Amen. Wir sind alles Lumpen. Wir sind alles Bettler. Wir sind doch nicht. Was wollen wir doch? Was hast du in diese Welt hineingebracht und was willst du rausbringen? Und wir versuchen dabei, die Menschen zu beeindrucken. Morgens, Sonntagmorgens, Krawatte, Make-up. Wir wollen was bieten den Menschen. Nein, wir brauchen nichts zu bieten. Gott will uns begegnen. Gott lädt uns ein, unsere Seele zu sättigen mit Gutem. Und er sättigt es auch. Und nur wer von Gott erfüllt ist, der ist vom Leben erfüllt. Und was wir brauchen, ist die Erfüllung Gottes. Werdet voll Heiligen Geistes. Nur wer wirklich von Gott erfüllt ist, der hat Überfluss, und zwar himmlischen Überfluss in seinem Leben, ist ausgeglichen. Und da kann alles abgeben, die ganzen Depressionen, der Zufrieden, der braucht keinen Schnaps und keine Tablette und keine Beruhigungspillen und kein Rauschgift und keine Zigarette. Der ist nicht mehr nervös, der ist ruhig, gelassen, göttliche Gelassenheit. Wer Gott in sich hat, halte ich jetzt fest, der ist nicht mehr einsam. Halleluja. Der hat immer einen Partner, mit dem er sich unterhalten kann. Der kann Selbstgespräche führen. Und Geschwister, alles Große auf dieser Welt ist entstanden, weil man Selbstgespräche geführt hat. Nein, das kann so sein, kann so sein. Man hat miteinander so sich diskutiert. So alles Große. Und der kann mit Gott, mit dem Himmel Selbstgespräche führen. Wann hast du beten, ist mehr als nur, lieber Vater, der du bist im Himmel. Beten ist ein Zwiegespräch, ist Dialog, nicht nur Monolog. Zwiegespräche. Der ist nicht mehr einsam. Der hat mit Gott so viel zu besprechen. Und Gott hat ihm so viel zu sagen und so viel zu zeigen. Reicht ihm schon das Leben nicht aus, und dann braucht er noch die Ewigkeit dazu. Wer Gott in sich hat, der hat Gesundheit in sich. Wer Gott in sich hat, hat Kraft in sich. Wer Gott in sich hat, hat Weisheit und Wissen, hat Leben, hat Licht, hat Erfolg, hat Liebe, hat Überblick, hat den ganzen Himmel in sich. Wer Gott in sich hat, Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ohne Gott, es läuft ein Film, eine Reportage, war Hitler geisteskrank. Gewiss, er war besessen von Dämonen. War Hitler geisteskrank? Läuft also eine große Diskussion, und man hat jetzt in Amerika so seinen Verstand oder mehrere Psychoanalytiker haben alles untersucht und geforscht und so weiter. Und ich sage euch eines, jeder, der nicht Gott hat, ist geisteskrank. Jeder, der Gott nicht hat, ist verwirrt, verrückt und verkehrt. Und tut verkehrt, selbst wenn er das Richtige macht. Jeder, der nicht den Heiligen Geist hat, ist geisteskrank. Du brauchst nicht auf den Hitler schauen. Jeder, der Gott nicht in seinem Herzen, nicht von Gott erfüllt hat, ist verunsichert, ist geängstigt, ist schlimmer wie ein Heide, benimmt sich wie ein Heide, macht sich Gedanken und Sorgen, sorgt von morgens bis abends spät und sagt, was werden wir essen, wo werden wir wohnen, was werden wir uns anziehen. Nach dem anderen trachten die Heiden. Ohne Gott in uns sind wir krank, kaputt, bestenfalls religiös, fromm, aber nicht erlöst. Ohne Gott. Deshalb hast du Gott in dir, Christus in uns. Lass uns fortfahren. In der Offenbarung steht drin, siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Wenn so jemand die Tür auftut, zu dem wollen wir, Vater, Sohn, Heiliger Geist, einkehren und Wohnung bei ihm machen. Und das sagt Jesus nicht zu der Welt, das sagt er zu den Gläubigen. Das sagt er zu Christen, zu wiedergeborenen Christen, sagt er an der Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür. Wir haben unser Leben Jesus anvertraut, unser Leben Jesus übergeben, mit ihm eingelassen. Wir sind an Jesus gläubig geworden, ihn aufgenommen als Gast, aber hast du ihm auch das Steuer deines Lebens übergeben? Der Hausschlüssel, dein Herz. Jesus sagt, ich muss in dein Haus einziehen, Zachäus. Ist er bei uns eingezogen? Oder haben wir gesagt, Herr Jesus, mein Haus steht dir offen zur Verfügung. Lebensübergabe ist noch nicht. Und das ist, was ABC ist, was Hebräer Kapitel 5 hier sagt. Taufe, Bekehrung, etc., etc. Das ist nur, dass wir gesagt haben, Herr Jesus, du kannst bei mir wohnen, wenn du willst. Und jetzt heißt es, Herr Jesus, komm mit nach Hause zu mir. Und jetzt, wenn er zu dir einzieht, plötzlich sagt er, Tapeten weg, Couch raus. Und so weiter. Plötzlich beginnt er Ordnung bei dir zu Hause zu schaffen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich die Hälfte des Vermögens zurück. Oder die Hälfte gebe ich den Armen. Wenn ich betrogen habe, gebe ich viermal zurück. Er muss es nicht. Er muss nur mit Zinsen zurückgeben. Nach dem Gesetz. So, Jesus vor der Tür und will Einlass. Er will zu uns kommen. Und wie kommt er? Weißt du, wir können mit dem Heiland mittippeln. Petrus 3 Jahre lang. Und der Mann tut mir so leid. 3 Jahre lang geht er mit dem Herrn Jesus mit, tut sogar selber Zeichen und Wunder, wandelt mit Jesus auf dem Wasser, macht einen gewaltigen Fischfang, erlebt Wunder über Wunder. Und dann sagt der Heiland zu ihm, Petrus, wenn du dich der mal einst bekehrst, da haut sich vom Sockel, ist der Mann nicht bekehrt. Muss vorstellen, einer, der Kranke heilt am laufenden Band, Teufel austreibt mit Vollmacht, und zu dem sagt der Herr Jesus, wenn du dich mal bekehrst, der so viel mit Gott erlebt hat, so viel Wunder mit Gott erlebt hat, wenn du dich mal bekehrst, dann weide meine Lämmer, stärke die anderen und so weiter. War er nicht bekehrt? Wann kommt Jesus in unser Leben? Wann erleben wir die Herrlichkeit Gottes? Wenn Gott in unser Leben einzieht. Wenn Gott Herr in unserem Leben wird. Und wenn Geist uns die Dinge offenbart, wenn der Geist anfängt an uns zu arbeiten. Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Dein Verstand hat es dir nicht gesagt. Deine Bildung, deine Erziehung, deine Erfahrung, deine Religion hat es dir nicht gesagt, sondern der Geist meines Vaters. Wir sollen aufhören mit Buße, Taufe und den ganzen religiösen, ich sage das jetzt mal, so wichtig das es auch ist, aufhören mit dem und fortfahren im Geist zu wandeln. Der Geist hat es offenbart. Petrus hat sich für den Geist geöffnet und der Heilige Geist kommt, wenn wir zerbrochen sind. Und er war zerbrochen, als er den Hahn hörte. Gar nicht so groß, so ein Hahn, so ein Gockel bringt uns zur Besinnung. Ich habe den Herrn verleugnet. Ich habe mich selbst verflucht. Ich habe mich selbst verdammt. Oh Gott. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war seine Wiedergeburt oder seine Bekehrungsstunde oder wie wir auch nennen möchten. Und er sagt später, wir sahen seine Herrlichkeit. 2. Petrus 1,16. Mit eigenen Augen haben wir die göttliche Hoheit gesehen. Ein Sünder kann Gott nicht sehen. Uns müssen die Augen aufgetan werden. Ohne Verklärung gibt es keine Erklärung, kein Verstehen, kein Begreifen, kein Verständnis. Aber wenn du einmal die Erscheinung, diese Verklärung des Herrn gehabt hast, dann brauchst du keine Erklärungen mehr. Petrus, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr glauben, wir müssen uns taufen lassen und so weiter. Wenn der Herr dir einmal erschienen ist, dann brauchst du keine Kommentare mehr. Wenn der Herr einmal begegnet ist, die Herrlichkeit Gottes in uns, macht uns strahlend, macht uns glühend für den Herrn. Noch ganz schnell, Moses in der Gegenwart Gottes, er sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen, kommt herunter. Und sein Angesicht strahlt, weil er aus der Gegenwart Gottes kam. Und wir müssen in die Gegenwart Gottes durchkommen. Bist du schon durchgekommen bis zum Berg Gottes? Das geht nicht so nebenbei. Das ist eine Lebensaufgabe. Für Moses war es eine Lebensaufgabe, hinaufzugehen zum Berge Gottes. Wir singen, lasst uns gehen hinauf zum Berge Gottes. Aber das ist eine Lebensaufgabe. Und dann kam er runter und sein Angesicht strahlte. Wir können das nachlesen, wenn wir wollen, das in der Bibel. Sein Angesicht strahlte, als er darunter kam, 2. Mose 34, 33 und 2. Korinther 3, Vers 13. Sein Angesicht strahlte. Und jetzt kommen die Juden und sagten, wir können das nicht ertragen. Deck dein Angesicht zu. Wir können es nicht ertragen. Die Welt kann das nicht ertragen. Das Pöbelvolk kann das nicht ertragen. Die Ungläubigen können es nicht ertragen. Aber es gibt im Judentum noch eine zweite Auslegung von dieser Stelle, warum Moses sein Angesicht zudecken musste. Die Gläubigen haben Angst gehabt, es könnte weggehen. Die Strahlung könnte verloren gehen, dass sie recht lang erhalten bleibt. Also es gibt verschiedene Auslegungen und Verständnisse, aber er musste zudecken. Geschwister, der Tag wird kommen und ich freue mich, dass wir alle strahlen wie Engel, Stephanus, als er den Himmel offen sah, als er Jesus sah, zu sitzen zur Rechten der Majestät Gottes, dann strahlte er wie das Angesicht, oder sein Angesicht strahlte wie das Angesicht eines Engels. Da braucht man keine Decke. Da braucht man auch keine Bestrahlung. Da braucht man auch keine Beleuchtung. Dann strahlen wir, denn weil wir Kinder des Lichts sind. Aber wir müssen es erleben. Und wo hat Stephanus gestrahlt wie ein Engel? In der dunkelsten Stunde seines Lebens. Weißt du, wenn Menschen manchmal so sterben, oder gestorben sind. So friedlich. Die strahlen. Also nicht schon, also wenn sie so selig gestorben sind, so friedlich. Und genau das ist, wir sollen friedlich sein. Ich gebe meinen Frieden, meine Ruhe, meine Gnade, meine Kraft, sodass wir friedlich sein können. Friedlich und fröhlich unsere Straße ziehen können. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht perfekt sein, sondern wir müssen einfach nur Gott uns hingeben. Etwas, was Gott mir noch heute gezeigt hat, heute Morgen noch. Ein Wort, wo Einmütigkeit herrscht, da kommt die Herrlichkeit Gottes. Wo Einmütigkeit herrscht, da kommt der Geist Gottes. Gottes Herrlichkeit kommt, das war Pfingsten, als sie einmütig beieinander waren an einem Ort, sogar täglich noch beieinander waren an einem Ort, kam die Herrlichkeit Gottes. wo man die Differenzen beerdigt, hat der Herr mir gezeigt. Wo man die Differenzen, die man hat, und ich möchte nicht die Differenzen untereinander, du hast so viele Differenzen mit dir und Gott. Wo man die Differenzen zuerst mal zwischen dir und Gott beseitigt, dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Wo man aufhört, sich in den Vordergrund zu stellen, sich wichtig zu nehmen, wo man aufhört, sich zu profilieren, da gibt Gott einem erst das Profil für sein Leben, was nötig ist. Solange noch irgendwelche Differenzen da sind, so rüber zum Nachbar, zu Mitmenschen, Nachbarn. Stell dir mal vor, ich esse meinen Nachbar auf, verspeise den mit Messer und Gabel und koche. Wo ich diese Differenzen beseitige, wahre Geschichte, ging durch die Medien. Und solange ich die Differenzen zwischen mir und Gott habe, kann ich nicht gesegnet werden. Erst wenn Harmonie da ist, göttliche Harmonie. Wir müssen nicht perfekt sein, aber die Differenzen beseitigen. Im Geist wandeln, mit Gott Schritt halten, Gott folgen und dann Gottes Ruf hören. Und dann kommt die Herrlichkeit und zwar ganz anders, als du gedacht hast. Hör diese Kassette an von gestern und vorgestern. Wenn du mit Gott wandelst, Gott tut Türen auf, die heute verschlossen sind. Gott schickt Hilfe von einer Seite, von der du gar nicht denkst und erwartest. Wir müssen uns vom Geist Gottes leiten, egal wer du bist. Du musst nicht perfekt sein. Ich denke nur an die Assyrer, oder die Israeliten, da war in Samaria eine große Hungersnot, 2. Könige 7, eine große Hungersnot. Und da waren 4 Aussätzige draußen, also sterben müssen wir so und so. Gehen wir nach Samaria, werden wir gehängt, und werden wir gar nicht reingelassen, gehen wir zu den Syrern, die können uns totschlagen. Was soll man machen? Und da heißt es, als sie anfingen zu gehen, hat Gott, und das ist wie Gott arbeitet, wenn du das tust, beides ist möglich. Nach Samaria zu gehen und zu den Assyrern zu gehen. Beides kannst du tun. Aber wo entscheidest du? Du gehst lieber auf den Feind zu. Geh nicht zu den Frommen, geh zu den Ungläubigen. Die haben noch Brot, die in der Stadt haben, sind sowieso schon beim Verhungern. War eine Katastrophe in Samaria. Da war so Unglaube in Samaria, in der Stadt Gottes eigentlich, wo Jakob herkam. Da war so eine Elend. Leute fraßen sich gegenseitig auf und verspeisten ihre Kinder. Ist die Geschichte. In 2. Könige kannst du nachlesen, Kapitel 7. So, wo gehen wir hin? Wir gehen zu den Feinden. Hab keine Angst, zu den Feinden zu gehen. Wenn Gott in dir ist und diese 4 Aussätzige, das waren wahrscheinlich die Söhne von Gehasi und seine Söhne, weil sie nicht geglaubt haben. Aber die haben doch im letzten Moment sich aufgehabt. Vielleicht hast du auch die Gnade Gottes verloren. Vielleicht bist du auch aus der Gnade Gottes gefallen. Aber mach dich auf und sag, ich gehe zu den Assyrern und wenn die uns leben lassen, ist okay. Und als die 4 hingingen, dann hat's gedröhnt, als wenn die ägyptische Armee anrollen würde. Und die haben so Angst gehabt, dass sie alles auf dem Tisch liegen gelassen haben. Fertig, schon gedeckt. Die mussten nur noch kommen und essen. Dann haben sie schlechtes Gewissen bekommen. Und haben gesagt, also, weißt du, wenn das rauskommt, was wir hier machen, wir werden gehängt von den Leuten in der Stadt. Lass uns in der Stadt gehen und erzählen, was passiert ist. Und du siehst also, wie der Heilige Geist an Leuten arbeitet. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn du anfängst zu gehen und du bist nur zu 4, aber wenn du gehst, sieht's aus, als 40.000 kommen würden. Wenn du gehst und wenn die Herrlichkeit Gottes mit dir ist, dann bist du unschlagbar. Dann bist du unschlagbar, Kind Gottes. Du hast Autorität und gebrauche deine Autorität, die Gott dir gibt. Richtig mit Gott stehen und fortfahren. Wenn die 4 Aussätzigen schon sowas erlebten, wie viel mehr du und ich? Ist Gott mit dir? Die haben Buße getan. Ich kann mir vorstellen, Gehasi hat Buße getan. Oh Gott, ich habe gesündigt. Ich bin da diesen Silberkleidern diesen Klamotten und den Silbernstäben danach gelaufen. Herr, vergib mir. Also rette, gib mir noch einmal, Gott, eine Chance. Gib mir noch einmal Gnade. Und Gott hat hier Gnade geschenkt, sogar nicht nur für ihn, sondern auch für ganz Israel oder ganz Samaria. Du bist gesegnet, wenn Gott mit dir ist. Ich frage mich selbst und wir sollten uns immer wieder selber fragen, macht Gott mit. Fortfahren. Und dieses Wort habe ich dieses Wochenende bekommen vom Herrn. Macht Gott mit. Macht er mit dir, mit mir mit. Macht er mit unseren Vorhaben, Plänen, Gedanken, Ideen oder Vorhaben. Macht Gott mit. Macht Gott mit mir mit. Bin ich in Harmonie mit ihm? Macht Gott mit. Und bin ich von Gott abhängig? Lasst uns fortfahren. Von Gott mehr abhängig zu werden. Nicht perfekt. Wir sind unvollendete Heilige. Aber wir sind von Gott abhängig und Gott macht mit mir mit oder er macht mit mir nicht mit. 2 Möglichkeiten haben wir. Entweder macht Gott mit mir mit oder macht er nicht. Entweder macht er mit uns mit oder macht er mit uns nicht mit. Wenn Gott uns nicht mit uns mitmacht, dann muss er nur einmal pusten und der ganze Wald ist gerodet. Wenn Gott nicht mit uns mitmacht. Und in der Endzeit wird Gott mit einem großen Teil unserer Gesellschaft nicht mitmachen. Dahingegeben. Aber wohl denen, mit denen Gott mitmacht. Die werden mittendrin in der Wüste auf übernatürliche Art und Weise versorgt und getragen. Lasst uns aufstehen und lasst uns vom Herrn heute Morgen leiten und fragen, Herr, wie steht's mit mir? Machst du mit mir mit? Machst du mit, nicht mit den anderen. Schau nicht, was die anderen, wie es mit den anderen aussieht. Macht Gott mit dir. Macht Gott mit mir, mit jeder persönlich. Wir sollten in unser Herz hineinschauen, in unsere Seele hineinschauen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Gedanken und Herzen erforschst. Und der Psalmist betet, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz wie und sehe, wie ich meine und wie ich denke. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, prüfe mich Gott, prüfe meine Gedanken, prüfe meine Motive, prüfe meine Einstellung, Herr, so dass du mit mir mitmachen kannst. Und selbst wenn wir unvollkommen sind, und selbst wenn wir Fehler machen, und selbst wenn wir dumme Wege und dumme Taten tun, und die Männer und Frauen Gottes haben manchmal Dummheiten gemacht. Ich denke nur an Abraham, geht nach Ägypten, oder lügt sogar, und sagt, das ist meine Schwester, und so weiter. Auch die Patriarchen, die haben Fehler gemacht. Menschen, solange sie Menschen sind, wird es Menschen. Die machen Fehler. Petrus hat auch Fehler gemacht. Hat sogar geheuchelt, wo Paulus sogar einen Brief schreiben muss und sagt, auch Petrus muss sich zurechtweisen und so weiter. Aber wichtig ist, macht Gott mit. Nicht, ob Menschen mitmachen, macht Gott mit. Und deshalb möchte ich, wir machen Fehler. Und Gott ignoriert unsere Fehler, wenn wir mit ihm sind. Und er deckt unsere Fehler zu, denn die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Aber lasst uns hier heute Morgen wirklich vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, ich möchte, dass dein Wohlgefallen auf mein Leben ruht. David hat auch Fehler gemacht. Und wenn ich so anschaue, oh, wie viel Fehler hat dieser David gemacht? Und Gott sagt, ich will die Hütte Davids wieder aufrichten und immer wieder die zerbrochene Hütte Davids wieder aufbauen. Wir machen Fehler, aber Gott ist gnädig, wenn wir uns zu ihm halten. Und demütig bleiben vor ihm. Und nicht weichen von seiner Seite, macht er mit uns mit. Und Gott sagt, ich will die Sache, meine Sache in deinem Leben festmachen. Und ich sehe einen geistlichen großen Nagel. Und Gott sagt, ich schlag einen Nagel ein in die Wand, in die Zeit, in der du lebst. Und halte dich an meinem Nagel fest. Halte dich an meinem Nagel fest. Ich mache die Sache dingfest in dir heute Morgen. Und ich will, dass du erlöst bist. Ich will, dass du das Ziel erreichst. Ich will, dass du ankommst, da, wo ich dich haben will. Und ich will dich lehren. Das andere, Buße, Taufe, Bekehrung, Auferstehung der Toten, das lehren die Menschen. Aber dann kommt der nächste Abschnitt. Jetzt lehrt der Heilige Geist. Er ist jetzt der große Lehrer. Und wenn der Heilige Geist uns dann in seine Schule nimmt, wir werden von ihm unterwiesen. Gott will dich weiter vorwärts bringen. Vater, ich danke dir. Kannst du ans Klavier kommen, ein paar Takte Musik? Wir beten Gott an. Jeder versucht selber mit Gott zu reden. Jeder schlagt in die Hände Gottes jetzt ein und jeder hält sich an dem Nagel Gottes jetzt fest. Gott hat diesen Nagel eingeschlagen. Festhalten musst du selber. Und du musst sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Festhalten musst du selbst. Herr, ich danke dir, dass wir uns an dir festhalten dürfen. Herr, wir dürfen uns festhalten in Stürmen, wir können uns festhalten in Krisen, wir können uns festhalten in Katastrophen, auch in guten Tagen. Herr, meine Seele hängt an dir. So hat jemand in der Bibel mal gebetet. Herr, und ich möchte an dir hängen, Herr. Halleluja. Oh, ich möchte mein Bild, mein Leben, meine Lebensbiografie an dir aufhängen. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Shikara Baramashandim. Baramashandim, du erprüfst und erforscht und du gibst uns Halt und Sicherheit. Halleluja. Praise Gott. Halleluja. Praise Gott. Bete, bete, red mit Gott jetzt. Führ eine Zwiesprache, einen Dialog. Mach ein Selbstgespräch. Aber in diesem Selbstgespräch ist Gott und du gegenwärtig. Sonst niemand anders hört was. Niemand anders geht was an. Du und Gott. Das ist die Kammer, das Herz. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Aber ein ganz dummer Gedanke kommt zu mir. Wenn wir Kinderkrankheiten nicht ausheilen, dann gibt's Probleme mit unseren Herzklappen. Ist medizinisch einwandfrei? Kann so sein? Wenn wir Kinderkrankheiten nicht ausheilen, nicht abhaken, dann haben wir mit Herzklappen Probleme. Sagt mir der Heilige Geist so. Dann lassen wir so viel anderes rein und so viel anderes kommt rein. Schließt nicht, funktioniert das richtig. Die Durchblutung in unserem Leben funktioniert nicht richtig. Wenn wir die Kinderkrankheiten nicht ausheilen. Herr, heile die Kinderkrankheiten. ABC, einmal eins. Heile, oh Gott, dass wir irgendwo mal das Thema Buße, Bekehrung, Taufe, Wiedergeburt, all diese Dinge mal abhaken und die anderen stärken können, die sterben wollen, die Herde Gottes weiten können. Vater, bitte hilf uns, dass wir die Kinderkrankheiten, diese Ängstlichkeit, diese Menschenfurcht ausheilen. Meinen Frieden gebe ich euch. Halleluja. Was können wir singen? Ja. Gott in deinem Haus einen Hauskreis machen. Vielleicht wird es bei dir zu Hause einziehen. Vielleicht, dass zuerst einmal Großputz gemacht wird zu Hause. Dass Gott aufräumt in deinem Leben. Und dann kann es weitergehen. Die Zubereitung im Mutterleib. Da kommen Händchen, Füßchen, Herz, da entsteht der Mensch. Und dann kommt dieser Geburtsvorgang. Und dann nach der Geburt beginnt erst das Leben, das wirkliche Leben. Und der Herr sagt, meine Kinder, ihr müsst reif werden, ihr müsst wachsen, ihr müsst belehrt werden. Aber irgendwann einmal muss die Zeit der Zubereitung, Zurüstung aufhören. Und ihr müsst anfangen, mir zu dienen. Und müsst anfangen, für mich zu leben. Und für mich da zu sein. Die Zeit ist kurz. Und ich will, dass du lebst. Und dass du all das auslebst, was ich dir zeige und sage und gebe. Was ich dich lehre. Und einige von euch kommen jetzt in eine neue Phase ihres Daseins. Gott sagt, ich will dich jetzt leiten. Ein anderer wird dich jetzt gürten. Ein anderer, das bin ich, sagt der Herr. Und du wirst jetzt Dinge tun und zustande bringen, was du vielleicht bisher unmöglich gehalten hast. Und das nicht aus dir, sondern durch meinen Geist. Und der Herr sagt, mein Werk wird nicht getan durch Menschenwerke und Menschenmachenschaften. Mein Reich wird gebaut durch meinen Geist. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft. Durch meinen Geist, spricht der Herr. Und wohl der Gemeinde, wohl den Menschen. Wenn sie Menschen hat, die sie, wenn nur ein oder zwei oder drei, die mir vertrauen, die an mich glauben. Wenn nur einer da ist, der weiß, wo Brot zu finden ist und Brot dabei hat. Ein Wort der Offenbarung, ein Wort der Erkenntnis. Und ich will, dass ihr alles habt, was ich meinem Volk zu geben habe. Dass ihr die Fülle habt. Dass ihr alles gemeinsam habt. Das ist mein Wille, spricht der Herr, für diese Gemeinde. Dass ihr teilt und mitteilt und weitergebt, was ich euch gegeben habe. Und euch mitteilt. Und je mehr ihr euch mitteilt, desto mehr kann ich euch beschenken wiederum. Nachschub geben. Nachfüllen. Und jedes Mal kommt was Besseres, was Schöneres zustande. Und ich will eine siegreiche, eine glorreiche Braut haben. Ich möchte eine glorreiche Gemeinde hier in Berlin haben. Die strahlt von meiner Herrlichkeit. Und das solltet ihr sein, meine Kinder. Ein Teil dessen, meines Leibes. Ihr solltet sein. Eingenommen von mir. Erfüllt von mir. Zubereitet von mir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.